SRF 1.
Uhr, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous-Mittag mit diesen Themen.
Wünschenswert ist das nicht, das hätte nicht passieren dürfen, das ist ganz klar.
In Leipzig nehmen die Behörden Stellung zum Suizid eines syrischen Terrorverdächtigen im Gefängnis. Ja, aber das deutsche Verfassungsgericht erlaubt das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada, stellt aber gleichzeitig Bedingungen. Dazu auch unser Tagesgespräch zum Thema schrankenloser Handel, Segen oder Fluch. Und Hans Wurst, Literatur-Nobelpreisträger und eine Art Staatsfeind. In Italien stirbt Dario Fo 90-jährig. Am Mikrofon ist Simon Loy. Guten Mittag. Kaum in Haft, schon tot. Der syrische Flüchtling, der in Deutschland einen terroristischen Anschlag geplant haben soll, hat sich in der Zelle selber getötet. Wie es so weit kommen konnte, fragt sich seither das Land. Und heute, kurz vor Mittag, haben sich die sächsischen Behörden der Öffentlichkeit gestellt. Deutschlandkorrespondent Peter Fügerli, Sie haben diesen Ausführungen zugehört. Was haben Sie gehört? Wie konnte es denn so weit kommen?
Das haben die Verantwortlichen heute kurz vor Mittag in einer 75-minütigen Pressekonferenz zu erklären versucht. Die Pressekonferenz ist seit kurzem zu Ende. Die wichtigsten Punkte daraus sind: Die Gefängnisleitung sei informiert worden, jawohl, dass der Gefangene möglicherweise suizidgefährdet sei. Und deswegen habe man ihn zunächst alle 15 Minuten kontrolliert. Am zweiten Tag habe die Psychologin des Gefängnisses den Gefangenen ausführlich befragt und sei zum Schluss gekommen, er sei nicht akut suizidgefährdet. Und der Leiter des Gefängnisses, Rolf Jakob, sagte heute wörtlich:
Es ist dann von der Psychologin nach diesem sehr ausführlichen Gespräch eingeschätzt worden, dass eine akute Suizidgefahr nicht besteht und sie dem Abteilungsteam vorgeschlagen hat, doch die Kontrollfristen von 15 Minuten auf 30 Minuten zu erhöhen.
Sie sei zu diesem Schluss gekommen, weil sich der Gefangene erkundigt habe, wie es weitergehe, was passiere, wenn er in einen Hungerstreik gehe und so weiter. Und wie gesagt, darauf sei der Kontrollrhythmus auf 30 Minuten festgelegt worden.
Trotzdem bleibt die Frage, hat da jemand im Gefängnis seine Arbeit nicht richtig gemacht? Wurden Fehler gemacht?
Die Verantwortlichen haben heute 75 Minuten lang gesagt, nein. 15 Minuten, das sei die engmaschigste Kontrolle. Die Psychologin habe gut begründet so gehandelt. Und durch einen Zufall geschah ja auch die letzte Kontrolle nach 15 Minuten. Die letzte Kontrolle, die reguläre, fand um 19.30 Uhr statt und dann sei eine Auszubildende, habe einen Extra-Kontrollgang gemacht um 19.45 Uhr und habe diesen Mann dann tot aufgefunden. Also faktisch sei tatsächlich eine 15-Minuten-Kontrolle habe stattgefunden. Der CDU-Innenpolitiker Wolfgang Busbach sieht das ganz anders. Er hat auf Phoenix gesagt, das sei ein komplettes Fiasko, was passiert sei. Und vor allem, wenn es heisse, wir haben alles richtig gemacht, nur das Ergebnis sei falsch, das sei ein komplettes Fiasko. Und er hat natürlich gesagt, es hätte ja auch eine Videokontrolle gegeben. Entschuldigung, geben können.
Vielen Dank für diese Informationen. Live aus Berlin, Peter Fügerli. Und weitere Nachrichten des Tages, Yvonne Lambrecker.
Die deutsche Regierung darf dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada, genannt CETA, zumindest vorläufig zustimmen. Dies allerdings nur, wenn bestimmte Auflagen eingehalten werden. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat einen sogenannten Eilantrag der Linken und von Bürgerinitiativen abgelehnt. Damit hat das Gericht aber nur die grosse Dringlichkeit der eingereichten Verfassungsbeschwerden verneint. Ob die Beschwerden berechtigt sind und ob das Freihandelsabkommen mit Kanada der deutschen Verfassung widerspricht, will das Gericht nun zu einem späteren Zeitpunkt beraten. Das CETA-Abkommen soll in 2 Wochen am EU-Kanada-Gipfel in Brüssel unterzeichnet werden. Ausgerechnet am Tag der Vergabe des Literatur-Nobelpreises wird der Tod eines früheren Preisträgers bekannt. Der italienische Autor Dario Fo ist gestorben im Alter von 90 Jahren. Fo war laut der Zeitung Corriere della Sera vor ein paar Tagen mit Lungenproblemen in ein Mailänder Spital gebracht worden. Der Autor war für seinen Sprachwitz bekannt. Er wurde im Jahr 1997 mit dem Literatur-Nobelpreis ausgezeichnet für sein außergewöhnliches Talent und seine politische und soziale Theaterarbeit. In der EU sind im letzten Jahr schätzungsweise 5,5 Milliarden Euro ohne Rechtsgrundlage ausgegeben worden. Zu diesem Ergebnis kommt der Europäische Rechnungshof in seinem jährlichen Kontrollbericht. Das entspreche einer Fehlerquote von 3,8%. Im Vorjahr belief sich die Fehlerquote auf 4,4%. Am häufigsten werde gegen Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge verstoßen. So würden Aufträge beispielsweise direkt an Baufirmen vergeben, ohne sie auszuschreiben. Thailand bangt um seinen schwerkranken König Bhumibol. Der 88-Jährige sei an ein Atemgerät angeschlossen worden und bekomme eine Nierenersatztherapie, heißt es in einer Mitteilung des Königspalastes. Der Gesundheitszustand des Königs sei instabil, er habe eine Infektion und bekomme Antibiotika. Bhumibol ist seit 1946 König Thailands. Seit fast einem Jahr hat er sich wegen seines schlechten Zustands nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt. Die Schäden, die der Wirbelsturm Matthew hinterlassen hat, kosten die Versicherungen zwischen 3 und 9 Milliarden Dollar. Das schätzt ein Versicherungsfachdienst. Matthew war der stärkste Atlantiksturm seit 7 Jahren. In Haiti kamen mehr als 1000 Menschen ums Leben. 1,4 Millionen Menschen brauchen dringend Hilfe. Im US-Bundesstaat North Carolina sind noch immer große Gebiete überschwemmt. Über der Karibik hat sich bereits ein weiterer Sturm gebildet. Der Wirbelsturm Nicole zieht in Richtung Bermuda. Die Behörden der Inseln erwarten Windgeschwindigkeiten von über 200 Kilometern pro Stunde. Geschäfte und Schulen sind geschlossen und die Flüge nach Bermuda sind abgesagt. Die norwegische Langlauf-Weltmeisterin Therese Johaug ist bei einer Dopingkontrolle positiv getestet worden. Das teilt der norwegische Skiverband mit. Bei der 28-Jährigen sei bei einem Test Mitte September das anabole Steroid Clostebol nachgewiesen worden. Die siebenfache Weltmeisterin Therese Johaug hat in der letzten Saison 17 Rennen gewonnen. Das Wetter heute und morgen: liegen oft dichte Wolken über der Schweiz, gebietsweise regnet es, im Süden teils kräftig. In den Alpen bläst starker bis stürmischer Föhn. Die Temperatur erreicht 8 bis 12, mit Föhn 15 bis 20 Grad.
Die EU möchte mit Kanada möglichst ohne Hindernisse Waren handeln können, ohne Zölle und sonstige Einschränkungen. Freier Handel ist das Stichwort. Doch dieser freie Handel passt nicht allen. In Deutschland haben Linke und Bürgerrechtsgruppen darum beim Verfassungsgericht geklagt und verlangt, dass sich Deutschland als EU-Mitglied dem geplanten Freihandelsabkommen mit Kanada in den Weg stellt, weil dieses Abkommen undemokratisch sei. Doch die Kritiker sind heute Vormittag mit ihrer Klage abgeblitzt. Das Verfassungsgericht hat entschieden, die deutsche Regierung darf das Abkommen mit Kanada nächste Woche unterzeichnen. Ein Rückschritt für die Kritiker des freien Handels ist das. Frage an Massimo Agostinis: Wie weh tut dieses Urteil jetzt den Kritikern?
Es tut ihnen sehr weh, weil sie wollten ja in einem Eilverfahren erreichen, dass die deutsche Bundesregierung nächste und übernächste Woche Nein zu diesem CETA-Abkommen sagt. Das Gericht kam aber zum Schluss, das gäbe keine Eile, die sei nicht angebracht. Der Schaden für Deutschland, wenn es Nein sagen würde, der wäre zu groß und auch für die EU.
Finden denn die Richter, dieses Abkommen mit Kanada sei demokratisch genug?
Dazu haben sie sich im Detail gar nicht geäußert. Das prüfen sie in den kommenden Monaten. Aber es gibt mehrere Bedingungen, die die Richter gesetzt haben. Und diese weisen darauf hin, dass sie tatsächlich gewisse demokratische Defizite bei CETA vermuten. Zum Beispiel die sogenannten gemischten Ausschüsse. Da sitzen kanadische und EU-Handelsvertreter drin, oder Handelsdiplomaten besser gesagt. Die kommen zum Zuge, wenn es Interpretationsschwierigkeiten gibt bei der Umsetzung dieses Abkommens, und die Richter, die verlangen, dass, wenn die zu einer Neuinterpretation kommen, dass zumindest die Regierungen Ja dazu sagen müssen, dass die also nicht die absolute Macht haben. Das ist einer der wichtigsten Punkte.
Was bedeutet dieses Urteil jetzt für die EU? Es geht ja um ein Abkommen zwischen der EU und Kanada letztlich.
Nun, vorderhand heißt das freie Bahn. Dieses Abkommen kann ab nächstem Jahr in Kraft gesetzt werden. Aber, und das ist unabhängig vom Richterspruch aus Karlsruhe, Es wird nur jener Teil in Kraft gesetzt, der tatsächlich in der Kompetenz der Europäischen Union sind. Das betrifft vor allem Handelsfragen, zum Beispiel Zölle, der Abbau der Zölle oder die Anerkennung von Sicherheitsstandards. Aber alles, was darüber hinausgeht, das tritt ohnehin nicht in Kraft. Das wird erst dann der Fall sein, wenn die einzelnen Parlamente in den EU-Mitgliedsländern Ja dazu gesagt haben. Und das kann noch Jahre dauern.
Ganz grundsätzlich gefragt, warum ist eigentlich dieses Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada so wichtig?
Da geht es zum einen um Handelsförderung. Wenn Zölle abgebaut werden und Standards angepasst oder anerkannt werden, dann ist es einfacher, Waren und Dienstleistungen auszutauschen. Das soll letztendlich auch zu mehr Arbeitsplätzen führen. Fast noch wichtiger ist aber, dass CETA wie eine Art Vorlage für ein viel größeres und wichtigeres Abkommen ist, nämlich das sogenannte TTIP-Abkommen zwischen der Europäischen Union und den USA. Da geht es dann um noch viel mehr. Und man kann sagen, falls CETA scheitert, blockiert oder nur teilweise umgesetzt wird, dass es dann das ohnehin heftigst umstrittene TTIP-Abkommen auch nicht viel einfacher haben wird und vermutlich nie fliegen wird.
Danke für diese Ausführungen, Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis. Mehr Freihandel oder weniger, darüber sprechen wir auch im Tagesgespräch. Die Meinungen aus der Schweiz um 13 Uhr. Rendezvous am Mittag mit diesen Themen. Mein Herz, meine Seele, meine Liebe. Und so wichtig für Thailand.
I don't want to lose him. I want him to stay with as long as possible.
Die Angst vieler Thailänder vor dem Tod ihres Königs. Ein Stellvertreterkrieg mehr auf dieser Welt, Jemen. Die wichtigsten Akteure sind die üblichen Verdächtigen. Und wer da so über die Kirche spottet, ist ein Schauspieler, ist ein Clown, ist ein Literatur-Nobelpreisträger. Zum Tod von Dario Fo mehr bei uns. Dieser Entscheid gibt zu reden. Der Bundesrat erlaubt den Firmen und Kantonen, nächstes Jahr wieder mehr Fachspezialisten von außerhalb der EU in die Schweiz zu holen, aus sogenannten Drittstaaten. Das sei nötig, weil die Firmen ihre Fachleute bei uns nicht fänden. Gleichzeitig sind aber bei uns tausende Spezialisten arbeitslos. Wie passt das zusammen? Gaudenz Wacker.
Beispiel Informatik. 1525 Spezialisten im Informatikbereich haben Schweizer Firmen im laufenden Jahr aus Drittstaaten außerhalb der EU rekrutiert, vor allem aus Indien oder aus den USA. Gleichzeitig aber waren in der Schweiz im September 3295 Informatiker als arbeitslos gemeldet, zeigen Zahlen des Bundes. Das kann doch nicht sein, sagt der ehemalige SP-Nationalrat und Ökonom Rudolf Strahm.
Es soll mir niemand sagen, dass von diesen arbeitslosen Informatikern, dass dieses Potenzial ausgeschöpft werde. Man behilft sich einfach jetzt durch Rekrutierung von Personal im Ausland.
Wenn Informatikbetrieben in der Schweiz tatsächlich besonders spezialisierte Computer-Cracks fehlten, so müsse die Branche die Ursache für diesen Mangel auch bei ihren eigenen Betrieben suchen, so Strahm.
Sie ist teilweise auch selber schuld, weil in der Schweiz zu wenig Informatiker ausgebildet werden. Die Informatikfirmen, die haben einfach nicht eine Tradition als Lehrbetriebe wie beim Gewerbe. Die bilden zu wenig Leute aus.
Dieser Vorwurf habe nun doch etwas Staub angesetzt, kontert FDP-Ständerat Urdinoser. Er ist Präsident des Branchenverbands ICT Switzerland. In den letzten 7 Jahren habe die Branche die Lehrlingsausbildung um 60% gesteigert.
Wir sind heute weit über 10'000 Lernende in unseren Betrieben, sodass ich denke, wir haben die Hausaufgaben dort gemacht. Aber man kann uns vorwerfen in den 90er Jahren, dass man etwas zu wenig gemacht hat, aber heute sind wir up to date.
Trotzdem seien IT-Betriebe auch angewiesen auf Fachkräfte von weit her. Schließlich entwickle sich die Branche auf der ganzen Welt rasant. Und die eingeflogene Informatikerin aus Indien bringe selbst dem arbeitslosen Informatiker in der Schweiz etwas.
Es ist so, dass wir pro Experten, den wir aus dem Ausland reinkommen, etwa 6 bis 7 Stellen in der Schweiz schaffen können. Und darum ist es auch im Interesse jener Informatik, die jetzt vielleicht arbeitslos sind, dass wir mehr Zugänge aus dem Ausland haben.
Rudolf Strahm kontert. Firmen holten ihre Leute auch deshalb von weit her, weil sie einfach billiger seien als Fachkräfte aus dem Inland. Billiger, williger, jünger.
Vor allem sehen wir jeden Monat deutlicher, dass jemand über 50, wenn er entlassen worden ist, nicht mehr fest angestellt wird.
So belegt eine Studie des Kantons Zürich und des Branchenverbands ICT Switzerland, tatsächlich werden Informatiker ab 45 eher arbeitslos als Jüngere. In diesem Punkt räumt Branchenvertreter Noser denn auch ein,
wir müssen uns auch etwas korrigieren von der Branche her. Es ist so, dass es ältere Arbeitnehmer etwas schwerer haben.
Da arbeite die Branche aber dran. Sicher aber holten sich Informatikbetriebe im Ausland nicht einfach Billigarbeitskräfte, verwahrt sich der Branchenverband ICT Switzerland gegen den Vorwurf des Lohndumping. Das verbiete schon das Gesetz. Gerade bei Spezialisten von außerhalb Europas müssten Arbeitgeber nachweisen, dass sie diese zu gängigen Standards entlöhnten. Nur, was ist denn schon ein gängiger Standard bei Fachspezialisten oder Kaderangestellten, fragt Stramm rhetorisch, das könne nicht kontrolliert werden. Wie auch immer, nächstes Jahr hat die Branche etwas mehr Luft mit den 1000 zusätzlichen Bewilligungen für Arbeitskräfte aus Drittstaaten, die der Bundesrat gesprochen hat.
Seit Tagen gibt es Gerüchte über den schlechten Gesundheitszustand des thailändischen Königs. Der 88-jährige König Bhumibol ist krank, sehr krank. In Thailand sorgen sich die Menschen um ihren beliebten Monarchen. Hunderte haben sich vor dem Sirirat-Spital in Bangkok versammelt, um für ihn zu beten. Karin Wenger ist heute Vormittag dort gewesen.
Die Hände gefaltet, den Blick auf das Spitalgebäude gerichtet, sitzen Männer und Frauen im Garten des Spitals und beten. Viele sind in königlichem Gelb oder in Pink gekleidet. Die Farbe soll dem König Glück bringen. Dieser liegt einige Stockwerke höher.
He is my heart. He is my soul. All my heart, all my soul. I love him very, very much.
Er ist mein Herz, meine Seele. Ich liebe ihn so sehr. Von klein auf lernte ich ihn zu verehren und lieben. Er ist unendlich wichtig für Thailand, sagt die pensionierte Chirayo Thangdum Rongkul. König Bhumibol Adunyadej regiert seit 1946. Kein Monarch der Welt sitzt schon so lange auf dem Thron wie er. Zwar hat der König formal keine politische Macht, schon gar nicht unter der aktuellen Militärregierung. In Thailand wird er jedoch verehrt wie ein Gott und als solchen sehen ihn auch viele, die heute zum Spital gekommen sind. Obwohl der König bereits seit Jahren im Spital wohnt und seine Gesundheit immer wieder Anlass zur Sorge gab, will Wissak Iyamka nicht glauben, dass auch Bhumibol sterblich ist. Der König wird nicht sterben. Ich bin sicher, er wird noch viele Jahre bei uns bleiben, sagt der Geschäftsmann hoffnungsvoll. Er ist gekommen, um Blumen niederzulegen. Doch die Zeichen aus dem Palast sind andere. Am Sonntag und gestern ließ der Palast verlauten, der König sei an ein Beatmungsgerät angeschlossen und bekomme eine Nierenersatztherapie. Bhumibol habe eine Infektion und erhalte Antibiotika. Sein Zustand sei nicht stabil. General Prayut Chan-o-cha brach einen Besuch in der Provinz ab und kehrte nach Bangkok zurück, um sich mit dem 64-jährigen Kronprinzen zu treffen. Jetzt tagen die Kabinettsmitglieder in einer außerordentlichen Sitzung. Und der Pavillon, in dem Gäste ihre Genesungswünsche in ein Buch eintragen konnten, ist eben geschlossen worden. Es erstaunt deshalb nicht, dass sich Spekulationen über den Gesundheitszustand des Monarchen und über seinen möglichen Tod wie ein Lauffeuer verbreiten. Doch noch gibt es keine offiziellen Bestätigungen dafür, nur die Angst davor, was geschieht, sollte der König sterben.
Very, very much. I don't want to hear that anything.
Ja, sie fürchte sich, was nach ihm kommen werde, sagt Thangdum Rongkul. Mehr kann sie und alle anderen, die in Thailand leben, nicht über die Nachfolgeregelung oder über die Unsicherheit, die damit zusammenhängen, sagen. Denn aufgrund des Majestätsbeleidigungsgesetzes muss, wer sich kritisch über das Königshaus äußert oder über die Nachfolgeregelung spekuliert, mit Gefängnisstrafe rechnen. Dutzende Personen wurden aufgrund dieses Gesetzes bereits eingesperrt. In einem Land, das von Militärputschs und blutigen Machtkämpfen geprägt ist, ist jedoch eines unbestritten. Der König galt als einzige, einigende und stabilisierende Figur. Stirbt er, ist ungewiss, wer diese Rolle übernehmen soll, übernehmen kann.
Karin Wenger aus Bangkok. Sie hören Rendezvous Mittag, bald 10 vor 1. Die USA haben erstmals direkt militärisch in den Krieg im Jemen eingegriffen und 3 Radarstationen an der Küste zerstört. Damit haben sie Vergeltung geübt, weil jemenitische Rebellen US-Kriegsschiffe beschossen hatten. Bisher ist der Krieg im Jemen im Westen weitgehend ignoriert worden. Doch nun bekommt er zunehmend eine internationale Dimension. Fredrik Steiger mit einer Analyse.
Bisher fand der Krieg im Jemen im Schatten der Schlagzeilen aus Syrien statt. Ob schon mehr als 10.000 Jemeniten getötet wurden und 3/4 der Bevölkerung humanitäre Hilfe benötigen. Doch aus dem Jemen kommen keine Flüchtlinge nach Europa. Noch. Bis vor 1,5 Jahren hätte sich der Konflikt wohl intern beilegen lassen. Dafür ist es nun zu spät. Er hat sich zu einem weiteren Stellvertreterkrieg entwickelt mit internationaler Beteiligung. Saudi-Arabien und andere Golfstaaten unterstützen den halbwegs demokratisch gewählten jemenitischen Präsidenten Abed Rabot Mansur Hadi. Der Iran wiederum ist auf der Seite der Allianz aus schiitischen Houthi-Rebellen und dem gestürzten Ex-Diktator Ali Abdullah Saleh. Das saudische Militärengagement wird gedeckt durch eine UNO-Resolution, aber es erfolgt erschreckend rücksichtslos. Der Anteil der zivilen Opfer beläuft sich auf fast ein Drittel. Die USA ließen sich bisher nicht direkt in die jemenitischen Wehren hineinziehen. Sie beschränkten sich auf Drohnenangriffe gegen lokale Ableger von Al-Qaida und des IS und auf Rüstungshilfe für Saudi-Arabien, wo auch die Europäer kräftig mitmischen und damit ebenfalls Akteure im Konflikt sind. Nachdem nun aber gleich 2-mal patrouillierende US-Kriegsschiffe von der Houthi-Saleh-Allianz angegriffen wurden, schießen die Amerikaner zurück. Daran, dass sich die USA zunehmend im Jemen verstricken, hat der Iran ein Interesse. Er will zudem einen Keil treiben zwischen die Vereinigten Staaten und Saudi-Arabien. Das absorbiert Energien in Washington und schwächt die USA, in denen das Regime in Teheran, Atomabkommen hin oder her, noch immer den Hauptfeind sieht. Iran hat mit den Houthis einen starken Hebel im Jemen-Konflikt. Obschon die iranische Unterstützung für die Zweckverbindung aus Houthis und Ex-Diktator Saleh nicht riesig ist. Sie bekommen von Teheran zwar Geld und Waffen, doch noch immer weit weniger als etwa die libanesische Hisbollah. Auf jeden Fall wird der Jemenkrieg immer internationaler. Das erschwert eine Lösung. Und es fließt immer mehr Blut. Lange kann die Welt diesen Konflikt nicht mehr ignorieren.
Er war Meister herrlich absurder Dialoge und vor seinem Spott war in Italien niemand sicher, nicht einmal die Kirche. Nun ist Dario Fo, der italienische Theaterautor, Satiriker und Nobelpreisträger, 90-jährig in Mailand gestorben. Fo war stets eine umstrittene Figur, an der sich ein großer Teil der italienischen Geschichte des letzten Jahrhunderts spiegeln lässt. Franco Battel mit einem Nachruf.
Vor einem Jahr traf Dario Fo, schon sichtlich geschwächt hier in Rom, einige Auslandsjournalisten. Ob schon oder vielleicht gerade weil alle Italienisch sprachen, wählte Fo eine ganz andere Sprache.
Arrêtons de dire, je ne vis pas que c'est à vous qui nous envoyez des entrelacs. C'était quoi qui est corse? Ne pas pas seulement qui dit comment dit dit what dit.
Das war nicht französisch. Es war einer dieser improvisierten laubmalerischen Monologe, die Fo so gerne hielt, mit denen er so viel und gleichzeitig auch gar nichts kommunizierte. Fo sagte, er habe das Geschichtenerzählen von seinem Großvater gelernt, einem Fischer am Lago Maggiore. Geboren 1926, erlebte Fo den italienischen Faschismus. Seine Eltern waren im Widerstand tätig, halfen Deserteuren und Flüchtlingen, sich in der nahen Schweiz in Sicherheit zu bringen. Nach dem Krieg studierte Fo zuerst Architektur, begann aber gleichzeitig in den Piccoli Teatri auf den kleinen Bühnen zu spielen. Er war kaum 20-jährig.
Subito dopo la guerra eravamo dei ragazzini, io avevo meno di 20 anni. E a un certo punto abbiamo fatto un teatro.
Für diese Theater schrieb Fo Komödien mit reichlich absurden Titeln. Erzengel spielen nicht Flipper oder Wer einen Fuß raubt, hat kein Glück in der Liebe. Dario Fo stehe in der Tradition mittelalterlicher Gaukler. Fo geißle die Macht und richte die Würde der Schwachen und Gedemütigten wieder auf. So begründete das Komitee 1997 die Nobelpreisverleihung. Die Macht zu geißeln hieß im Italien der Nachkriegszeit vor allem die Macht der institutionellen Kirche zu hinterfragen.
A me pare Jesus Christo. Bravo, te gai indovinato.
In Fous Satire ging es immer auch um Gott. Fou interpretierte biblische Themen und genau deshalb zensurierten ihn die zahlreichen christdemokratischen Regierungen der Nachkriegszeit. Während 15 Jahren durfte Fou bei den Staatssendern der RAI nicht auftreten. Wegen Morddrohungen stand er zeitweise unter Polizeischutz, was ihn und seine Frau Franca Rame freilich noch berühmter machte. Die Dialekte, vorab die lombardischen, spielten bei Fou eine wichtige Rolle. Es ging ihm um die ganz normalen Leute und um ihre Sprache. Fou schrieb, polemisierte und lachte über die Kirche, dann über Berlusconi, schließlich wandte er sich auch gegen die italienische Linke, der lange angehört hatte. In seinen letzten Jahren stand er an der Seite eines anderen Gauklers. Er unterstützte Beppe Grillo, den Chef der Fünf-Sterne-Bewegung. Vor kurzem sprach Fou, der wegen einem Lungenleiden kurzatmig geworden war, über den Tod.
Io sono ateo e non credo alla resurrezione. Non ci credo.
Er glaube nicht an die Auferstehung, sagte Fou, denn er sei ein Atheist.
Franco Battel. Wer dieses Jahr den Literaturnobelpreis bekommt, kommt in circa einer halben Stunde aus. Wir bleiben natürlich dran und informieren im Anschluss ans Tagesgespräch. Und vor eins noch zu einem anderen Mann mit einer Mission. Seit 26 Jahren schon jagt Marcial Sauji Dopingsünder auf der ganzen Welt. Der Schweizer leitet das Anti-Doping-Labor in Lausanne. Nun tritt Sauji ab, bleibt seinem Thema, aber treu. Barbara Colpi.
Im Dopinglabor Lausanne herrscht Hochbetrieb. Laboranten holen hunderte eingefrorener Urin- und Blutproben aus dem Tiefkühlschrank. Marcial Sauji beobachtet das Prozedere genau. Entfernen der Plombierung, nachtesten mit neuesten verfeinerten Methoden, protokollieren. Es sind Proben der Olympischen Spiele. Allerdings nicht in Rio, sondern vor 4 Jahren in London und vor 8 Jahren in Peking. Ist es nicht frustrierend, als Dopingjäger so viele Jahre hinterher zu hinken? «Naja», sagt Marcial Sauji, «daran habe ich mich gewöhnt.» «Manchmal ist für mich als Jäger die Beute weit weg. Manchmal bin ich ihr aber so dicht auf den Fersen, dass ich zuschlagen kann.» So geschehen vor 20 Jahren. Das Labor in Lausanne war damals weltweit das erste, das Blutproben analysierte. Zuvor wurden nur Urinproben untersucht. Die Erkenntnisse führten unter anderem dazu, dass heute Athleten individuelle biologische Blutpässe haben und Veränderungen im Blutbild auf ein Dopingvergehen hinweisen können. Ebenfalls bahnbrechend war der erfolgreiche Nachweis des leistungssteigenden Blutdopings EPO. Für diese Pionierarbeit erntete Marcial Sauji viel Ruhm, aber auch Kritik. Vorgeworfen wurde ihm, dass er die Nachweismethoden zu detailliert preisgegeben hatte – und dies sogar persönlich einem der prominentesten Radfahrer Lance Armstrong. Aus heutiger Sicht ist anzunehmen, dass diese Informationen von Sauji für die medizinischen Betreuer von Armstrong ein Schlüssel waren, um sein Dopingvergehen zu vertuschen, Marcial Sauji erklärt.
2002.
Das war im Jahr 2002. Diese neue EPO-Nachweismethode musste wie jede neue Methode allen Instanzen standhalten, also auch vor dem Internationalen Sportgerichtshof TAS. Vor Gericht war ich verpflichtet, die Methode detailliert aufzuzeigen. Wir hatten damals zwar einen Fall gewonnen, einen aber auch verloren, worauf allen voran Lance Armstrong unsere Methode als unbrauchbar und lächerlich darstellte. Er war ein Meinungsmacher im Fahrerfeld und ich habe ihm nichts anderes gesagt als vor Gericht. Gedacht waren diese Erläuterungen also als Abschreckung und zur wissenschaftlichen Verteidigung der neuen Nachweismethode. Vielleicht ging ich mit meinen Ausführungen ein gewisses Risiko ein, aber damals, vor 14 Jahren, deutete nichts darauf hin, dass diese hätten missbraucht werden können. Und die neue Methode war und ist erfolgreich. Unzählige Sportler wurden bisher des EPO-Dopings überführt. Von Lance Armstrong allerdings gab es nie positive Proben, nur Verdächtige. Marcial Sauji war stets ein engagierter Dopingjäger, der seine Arbeit nicht auf Analysen im Labor reduzierte. Neu leitet er das interdisziplinäre Anti-Doping-Forschungsinstitut der Uni Lausanne. Die Zusammenarbeit mit Forensikern, Kriminologen, Juristen und Soziologen soll auch das Umfeld untersuchen. Wie jüngste Enthüllungen aus Russland zeigen, ist staatlich organisiertes Doping immer noch ein aktuelles Thema. Marcial Soji ist überzeugt, dass dieser ganzheitlichere Ansatz nötig ist, um Doping in Zukunft noch effizienter zu bekämpfen.
13 Uhr gleich im ersten und vierten Schreckgespenst Freihandel. Zu Recht oder Panikmache? Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Yvonne Lambricker.
Der syrische Terrorverdächtige, der in Leipzig inhaftiert war, hat sich gestern Abend mit seinem eigenen Hemd stranguliert. Das sagte der sächsische Justizminister Sebastian Gemko. Es habe keine Hinweise auf eine akute Gefährdung gegeben. Die deutsche Regierung darf dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada, genannt CETA, zumindest vorläufig zustimmen. Dies allerdings nur, wenn bestimmte Auflagen eingehalten werden, hat das deutsche Bundesverfassungsgericht entschieden. Ausgerechnet am Tag der Vergabe des Literatur-Nobelpreises wird der Tod eines früheren Preisträgers bekannt. Der italienische Autor Dario Fo ist gestorben im Alter von 90 Jahren. Er wurde im Jahr 97 ausgezeichnet für sein außergewöhnliches Talent und seine politische und soziale Theaterarbeit.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.